Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir widmen uns heute einem unsagbar leckeren Thema. Erinnern Sie sich an den Spruch Adel verpflichtet? Der Name Kreuzkamm auch. Denn er erzählt nicht nur von einer königlichen Hofkonditorei, sondern ist auch wie kein zweiter Name mit Sachsen und der Stadt Dresden verbunden. Familie Kreuzkamm. Backkunsthandwerk aus Dresden. Jetzt zur leckersten Zeit des Jahres unser Thema im Exquisit-Podcast. Plätzchen, Stollen, Baumkuchen, alle Jahre wieder kommt der Advent mit seinen leckeren Gaben. Wir wollen daher heute auf eine Backtradition aus Dresden schauen, wo Backen und Tradition großgeschrieben werden. Wir erfahren heute von Elisabeth Kreuzkamm-Aumüller über die 200 Jahre währende Backkunst ihrer Familie. Kreuzkamm, ein Name, der in diesem Jahr dieses große Jubiläum feiert. Einst königlicher Hofkonditor, ließen es sich hier im Laufe der Jahrhunderte, muss man ja schon sagen, viele Menschen schmecken. Der Besuch im Café Kreuzkamm war dabei immer etwas Besonderes für die Gäste und auch für prominente Menschen, sagt unser Gast Elisabeth Kreuzkamm-Aumüller.
Der Name Kreuzkamm hat ja auch die DDR-Zeit überlebt. Also ganz viele Menschen konnten sich ja an Kreuzkamm erinnern oder haben von den Großeltern erzählt bekommen, wie das war, wenn man zu Kreuzkamm ging und bedient wurde mit weißen Handschuhen und da eben am Altmarkt saß. Und wenn man zu Kreuzkamm ging vor 45, das war was ganz, ganz Besonderes. Und der König ging jeden Tag bis eben zur Abdankung morgens mit seinem Hund über den Altmarkt und trank eine Tasse Kaffee. Und ja, und wenn man guckt, auch Erich Kästner hat im Fliegenden Klassenzimmer, gibt es ja auch einen Protagonisten Kreuzkamm. Das war der Junge, der im Papierkorb saß und dann entführt wurde. Liegt daran, dass Erich Kästner und mein Vater in die gleiche Schule gingen. Und der war auch nach dem Krieg sehr, sehr oft bei uns und häufig zu Gast für seine Eierschecke.
Von Baumkuchen, Christstollen und der Dresdner Eierschecke bis zu königlichen Adelshäusern erzählen wir heute über die älteste Konditorei Dresdens und ihre Familie. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf 200 Jahre Kreuzkamm mit Ihnen. Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein. Der Advent duftet und schnuppert immer auf eine ganz besondere Weise. Ganz besonders, wenn Teigwaren ins Spiel kommen. Ein Name, der gerade bei uns in Sachsen dann präsent ist, ist der Name Kreuzkamm. Seit 200 Jahren ein Name, der das Handwerk, das Backhandwerk in Dresden prägt. Die Zeit der DDR hat Familie Kreuzkamm dabei ein bisschen ausgespart. Doch wie wäre es gewesen, Kreuzkamm im Osten? Mein Kollege Dirk Henze mit seinen Überlegungen zum Thema.
Für eine königliche Hofkonditorei wäre es vermutlich nicht leicht gewesen, in der DDR Fuß zu fassen. Kundschaft wäre das sicher genug gewesen, aber wer weiß, der Funktionärsadel hätte womöglich auf eine VEB bestanden, eine volkseigene Bäckerei. Und sowas hätte einer renommierten Meisterkonditorei natürlich bitter geschmeckt. Ich habe keine Zweifel an der Kreativität der Backstube. Man hätte garantiert passende sozialistische Leckereien zaubern können. Beispielsweise eine repräsentative Buttercremetorte. Zwar schwer zu verdauen, aber gerade deshalb mit dem super Arbeitstitel Ballast der Republik. Oder die Heidelbeertorte Margots blaues Wunder. Ein Renner auf jeder Sitzung der SED-Kreisleitung. Beziehungsweise in kleiner Auflage als Bückware Margots lila Drache. In diesem Fall dezent mit Chili gewürzt. Aber da ging's ja schon wieder los. Woher Chili kriegen? Die Lieferketten in einer Planwirtschaft funktionieren anders. Da sind Marzipankartoffeln Sache der LPG. Die kennt sich auf diesem Feld aber nicht aus. Und dann stößt Kreativität eben auch an ihre Grenzen, wenn man Qualitätsstandards halten will. Erfinderisch sein wäre gegangen. Mit Puderzucker bestäubte Plätzchen als kleine weiße Friedenstäubchen hätten immer funktioniert. Wahrscheinlich auch Windbeutel mit ABV, Aroma Bonbon Vanille. Aber ständig Ersatzzutaten suchen oder ein Eclair völlig unromantisch Liebesknochen zu nennen, das verlangt viel von einem leidenschaftlichen Konditor. Immerhin hat Familie Kreuzkamm auch von außen Dresden selbst immer als Zuckerklausur ihrer Konditorei gesehen. Und die Rückkehr war dann das Sahnehäubchen.
Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Und sehr meisterhaft mit solchen Zutaten umzugehen, weiß die Konditorei Kreuzkamm aus Dresden. Jetzt zur Weihnachtszeit wollen wir mehr über die Kreuzkamms erfahren, die in sechster Generation das Familienunternehmen erhalten und fortführen. Kreuzkamm verpflichtet. 200 Jahre Backtradition aus Dresden. Die Zeit der DDR haben die Kreuzkamms dabei also ein bisschen ausgespart, nachdem alles, was die Familie hatte, bei der Bombardierung Dresdens zerstört wurde. Nach dem Krieg ging es daher zunächst nach München. Nach der Wende jedoch, da ging es ganz schnell wieder nach Hause. Denn die Verbindung in die Heimat hat die Familie Kreuzkamm immer gehalten. Und auch wenn die Tradition zu DDR-Zeiten im Westen stattfand, ist der Name Kreuzkamm doch ein Name, der zu und nach Dresden gehört. Adel verpflichtet, Kreuzkamm auch. Sie entdecken heute im Exquisit-Podcast die Familiengeschichte der ältesten Konditorentradition in Dresden. Wenn man in einer Backstube quasi aufwächst, dann kann das doch eigentlich nur ebenfalls in eine Backstube und zu leckerem Gebäck führen. Wenn die Backstube dann noch eine Kreuzkamm-Backstube ist, dann bewahrt man 200 Jahre sächsische Backtradition. Gerade jetzt im Advent spielen Kreuzkamm-Christstollen und Baumkuchen eine besondere Rolle. Und die Hüterin aller leckeren Rezepte ist Elisabeth Kreuzkamm-Aumüller. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen alle anderen, die uns zuhören.
Wir wollen ja heute mehr über die Dresdner Backtradition erfahren und wollen gleich mal ganz zum Anfang gucken. Der Heinrich, der Urgründer, der war richtig Dresdner?
Der Heinrich Jeremias Kreuzkamm ist 1825 aus Quedlinburg nach Dresden gekommen. Der ist also in Quedlinburg unehelich geboren und hat dort eine Ausbildung zum Konditor gemacht und ist dann nach Dresden gezogen, wahrscheinlich weil hier die erste Zuckerfabrik in der Nähe war. Das war wohl auch der Start der Backtradition in Dresden. Und hat dann erstmal um ein Bürgerrecht ersuchen müssen. Es war also nicht ganz so einfach. Und erst beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Und er hat dann schon kurz nach Erteilung seines Bürgerrechts am 17. Oktober 1825 sein Konditorgeschäft in Dresden eröffnet.
Ja, denn dieses Jahr hieß es ja im Oktober 200 Jahre Kreuzkamm.
So ist es. Und das ist also, wenn man das in der Familie bewahren darf und eben sagt, wir haben jetzt 200 Jahre Familienunternehmensgeschichte, das ist ein ganz berührender Moment.
Das glaube ich Ihnen gerne. Und nach dem Heinrich, dann gingen die Geschäfte, ging das Handwerk, ging das Unternehmen an Sohn, Enkel, Urenkel, ist jetzt in Ihren Händen. Nach dem Krieg allerdings, da ging es ja dann nach München. Da war Dresden erstmal Geschichte. Wie kam es dazu? Also was hat Sie nach Bayern gebracht? Warum war Dresden erstmal raus?
Also mein Vater, das muss man dazu sagen, ist geboren 1902. Ich bin 67 geboren, also er war bereits 65, als ich auf die Welt kam. Und er hat eine Ausbildung zum Konditor zunächst in Erfurt gemacht. Und als mein Großvater 1926 starb, hat er das Geschäft hier übernommen mit seiner Mutter und wurde dann, wie fast alle, im Krieg eingezogen und kam dann, ich glaube im April, Mai, in amerikanische Kriegsgefangenschaft in Niederbayern. Und dann ereilte ihn ja das Wort. Also er ist tatsächlich nach der Bombardierung Dresdens, nach dem 13. Februar nochmal in Dresden gewesen und hat seine Mutter und seine Schwestern gesucht und hat eben gesehen, unsere Firma ist nicht mehr existent, das Zuhause ist nicht mehr existent, die Großmutter war vermisst. Also er kam aus dem zerstörten Dresden wieder zurück an die Front und hat eben gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich da wieder anfangen soll. Und er kam dann in Kriegsgefangenschaft in Bayern und ist dann in Bayern geblieben, weil er einfach gesagt hat, das, was wir machen, funktioniert nicht. Und jetzt, ich zitiere aus einem Brief, da hat er geschrieben, man könnte sicherlich eine Kuchenkramerei machen, aber das, was Kreuzkamm ausmacht, das würde eben in Dresden nach 45 oder nach 50 nicht funktionieren.
Haben Sie zu Ostzeiten eigentlich auch aus dem Westen in die DDR geliefert? Also gab es vielleicht auch noch Berührungspunkte? Haben Sie immer auch Kontakt gehalten?
Ganz viel sogar. Also wir haben zum einen natürlich die Rohstoffe rübergeschickt für die Hausbäckerei, immer in kleinen Mengen an Menschen, die Kontakt mit meinem Vater hatten. Wir hatten aber auch ganz viele Exilsachsen, die in Westdeutschland waren und immer wieder zu uns ins Café gekommen sind. Wir haben dort Sachsentage zweimal im Jahr gehabt. Da kann ich mich noch als Kind dran erinnern. Das ging dann immer abends los bis tief in die Nacht. Und da waren also alle, trafen sich im Grunde auch aus ganz Deutschland kommend bei uns dann in München im Café und haben an alte Traditionen angeknüpft. Und ich kann mich entsinnen, dass ich als Kind auch immer in der Münchner Theatinerkirche zur Sachsenweihnacht war. Also das war rund um den 4. Advent, fand dort immer eine sächsische Weihnacht statt. Und da bin ich also auch als Kind schon mitgegangen. Und wer unsere Kreuzkampfstollen kennt, die heißen ja seit den 70er Jahren nicht mehr Dresdener Stollen, sondern Kreuzkamm-Christstollen. Da liegt seit Anfang der 60er Jahre immer die Reproduktion eines Dresdner Stichs bei. Bis heute, jedes Jahr ein anderer. Und wir haben also diese Dresdner Geschichte und auch auf unseren Verpackungen stand bis übrigens Anfang letzten Jahres immer noch 1825 in Dresden gegründet.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben auch Rohstoffe an die Hausbäckerei geschickt. Was hat es damit auf sich?
Also früher, und das wird Ihnen fast jeder hier bestätigen können, sind die Dresdner, haben sich Rohstoffe zusammengesammelt für einen Dresdner Christstollen und sind dann mit den Rohstoffen zum Bäcker im Leiterwagen und haben dann den Bäcker gebeten, Stollen aus ihren Rohstoffen zu backen und sind dann auch daneben gestanden. Da gab es dann so Blechschilder, die in die Stollen gesteckt wurden, damit auch jeder mit seinen Zutaten, die er mitgebracht hat, wieder nach Hause geht.
1890, habe ich bei Ihnen auf der Webseite gesehen, hat Kreuzkamm an die Gräfin zu Lippe geliefert. Ein Liter, das sah für mich aus wie Kaffee-Eis.
Ja, wir haben eine Eisproduktion gehabt, schon relativ früh, und dann eben auch am Dresdner Altmarkt hatten wir ja dann ab Mitte 1854, glaube ich, unser Stammhaus. Und man muss sich das vorstellen, mein Vater schreibt in seinen Aufzeichnungen zum Beispiel, Weihnachten hätten sie immer am 25. Dezember gefeiert, weil man am 24. die Eisbomben eben in die Haushalte bringen musste, weil man keine Lagerflächen, keiner hatte, man darf das nicht unterschätzen, 1888 gab es den ersten Strom. Also vorher gab es auch in den Haushalten keine Kühlschränke. Und so hat man eben als Konditor dann, heute würde man sagen just in time, zum Weihnachtsfest die Eisbomben geliefert.
Das ist schon verrückt, ne? Wie das früher so ging, auch ganz, ganz früher, wenn dann die Lagerhäuser waren mit Eisblöcken zum Kühlen zum Beispiel.
Genau.
Oder auch die Eisblöcke, die dann in den Kühlschrank kamen. Also es war ja wirklich dann noch ein Schrank quasi.
Genau. Ja, und man hat das Eis teilweise im Winter von den Seen abgestochen und dann in tiefe Räume, die eiskalt waren, zur Lagerung gegeben. Oder man hat chemisches Eis produziert über Trockeneis, kennt man ja heute auch.
Und Gräfin zu Lippe bekam nun also wahrscheinlich Kaffee-Eis und Nussteilchen. Gibt es eigentlich Rezepte, gibt es Produkte von ganz so früher, die sich erhalten haben? Also ich weiß, Sie haben eine Spezialtorte, die ist ja nicht ganz so alt wie Kreuzkamm selbst. Gibt es trotzdem Rezepte, wo Sie sagen, ja, die basieren noch so auf Heinrich?
Also tatsächlich haben wir ganz, ganz viele Produkte, die ganz traditionell schon weit über 100 Jahre in unserem Haus hergestellt werden. Ich werde auch immer gerne gefragt, ist denn dein Stollen heute der gleiche wie 1825? Und dann sage ich immer, jetzt mal ganz im Ernst, überlege mal 1825, was gab es denn da für Zutaten? Und dass man Stollen schon im 19. Jahrhundert produziert hat mit den Gewürzen wie Marzisblüte und Vanille, da muss man sich mal vorstellen, das musste ja erstmal nach Dresden kommen. Und früher nahm man ganz automatisch Schweineschmalz, Rinderteig, Pferdeteig teilweise zum Beispiel für Stollen. Heute wird in Dresden nur mit Butter und Butterfett gebacken, bei uns auch. Und so ändert sich ja auch der Anspruch an Backwaren heute und auch der Kunde ändert sich und auch die Regulierungen ändern sich. Also wenn man sich überlegt, die Diskussion über zum Beispiel Acrylamid, wenn man etwas scharf backt, gerade im Fall von Lebkuchen oder gerade wenn viel Zimt drin ist, Zimt ist so eine Zutat, die bei hohen Backgraden eben in hohen Mengen Acrylamid erzeugen kann, was also als gesundheitsschädlich eingestuft wurde. Nun muss man dazu sagen, wahrscheinlich muss man irgendwie wie 30 Kilo Lebkuchen an einem Tag essen, um den Schwellenwert zu erreichen. Aber Vorsicht an der Bordsteinkante. Also so verändern sich ja auch die Gegebenheiten und somit die Anforderungen an unser Handwerk, uns anzupassen.
Haben Sie so eine Grundmischung, auf der sich alles aufbaut?
Nein, aber wir haben natürlich zum Beispiel unser Stollengewürz, das ist ganz, ganz alt und in unserer Familie bewahrt und das hüten wir auch und manche Dinge hüten wir schon sehr und zum Beispiel das Stollengewürz wird tatsächlich, das kennen nicht viele und das wird von unserem Produktionsleiter und Meister gemacht, der schon weit über 20 Jahre da ist und das macht er und niemand anders und da wird auch niemand anders dazu geholt.
Und er gibt es gegebenenfalls dann irgendwann weiter.
Genau.
Wo kommen eigentlich die Zutaten her? Sie bleiben regional in Bayern wie auch hier in Dresden?
Ja, soweit das geht. Wenn der Klimawandel jetzt noch weitergeht, werden wir irgendwann auch die Zitronen- und die Orangenbäume haben für unsere Stollen. Aber wir versuchen tatsächlich weitgehend regional zu bleiben. Das heißt, alle Zutaten, die man regional beschaffen kann, von dem Mehl. Also in dem Fall, unser Mehl hier in Dresden kommt aus der Retzemühle in der Lausitz. Wir haben im Vogtland die Milchproduktion. Und worauf wir auch wirklich sehr stolz sind, ist, dass wir auch unsere Verpackungen wirklich mit ganz, ganz wenig Ausnahmen, fast 98% aus Deutschland haben. Und gerade hier im Dresdner Backhaus zum Beispiel, was ja auch seit 1993 zu uns gehört, ist also tatsächlich, glaube ich, 70% unsere Verpackung stammt aus der Region.
Hatten Sie Dinge in München von zu Hause? Also sei es, dass man sagt, ja, unsere Backbleche waren noch von ganz, ganz früher.
Also da muss man ganz klar sagen, bei uns ist alles zerstört worden. Also wir hatten einfach nicht mehr wahnsinnig viel. Tatsächlich, wie das genau geschehen ist, weiß ich nicht. Es gibt eine alte Kaffee-Weltkarte, die hing wohl früher am Dresdner Altmarkt und die hatte man abgehängt und die ist dann in Einzelteilen zersägt, über die Grenze geschmuggelt worden und dann in München von den staatlichen Kunstsammlungen wieder zusammengesetzt worden. Also das ist tatsächlich eines der ganz wenigen Stücke, die wir früher noch in unserem Kaffeehaus hatten. Es sind über die Jahre immer mal ein kleines Milchkännchen aufgetaucht, ein kleiner Löffel. Und was mich sehr berührt hat, ich lebe ja nun schon seit 1993 in Dresden und ich habe immer an alle Antiquitätenhändler das Signal geschickt, wenn irgendwas mit dem Namen Kreuzkamm auftaucht, dann würde ich doch darum bitten, dass das den Weg zu mir findet. Und das ist vielleicht 15 Jahre her, da hat mir jemand eine Tortenplatte, eine alte Messing-Tortenplatte gebracht und auf die war neben unserem Schriftzug und in dem Fall Max Kreuzkamm auch eine Nummer eingezeichnet und das scheint das damalige Pfandsystem gewesen zu sein. Also wenn wir eine Torte ausgeliefert haben, kam eine Tortenplatte drunter und da stand dann Kreuzkamm 32 drauf und so wurde die ausgeliefert und diese Tortenplatte musste dann zu späterer Stunde wieder zu uns zurückkehren, damit wir dann die nächste Torte drauf machen konnten.
Und es gab einen Pfand drauf.
Genau. Also ich sammle wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, was in irgendeiner Form mit unserer Familiengeschichte zu tun hat und versuche auch immer wieder Brücken zu bauen und es kommen immer neue Mosaiksteinchen dazu. Man muss dazu sagen, mein Vater starb, als ich 13 war und davor war er auch gesundheitlich schon angeschlagen und ja, als 13-Jährige interessiert man sich jetzt nicht so wahnsinnig für die Familiengeschichte und meine Eltern sind vom Alter her 30 Jahre auseinander gewesen und meine Mutter wusste schon das eine oder andere, aber die Fragen, die sich dann schon aufgebaut haben, vor allen Dingen seitdem ich in Dresden lebe, die können nur Menschen von außen einem erzählen, die einfach aus irgendeinem Grund einen Bezug zu unserer Familie haben. Also eine Familie, die sehr eng mit meiner Familie befreundet war, war die Familie Arnhold, in Dresden bekannt über das Arnhold-Bad. Das ist eine Bankiersfamilie gewesen und die waren auch nach dem Krieg sehr eng mit meinem Vater befreundet und waren immer wieder bei uns zu Hause und die haben mir immer wieder Geschichten erzählt und es gibt immer wieder Menschen, die Geschichten erzählen, weil sie ihm begegnet sind und ich lege auch ganz großen Wert drauf, dass Menschen, die Kreuzkamm-Geschichten haben, dass sie sie mir schreiben, dass sie sie erzählen, auch für meine Kinder und später mal vielleicht für die Enkelkinder, dass man diese Geschichten auch bewahrt. Und einen Teil davon haben wir ja nun auch in unserem Backbuch niedergeschrieben. Und einiges kriege ich auch immer wieder dankenswerterweise vom Stadtarchiv, vom Professor Kübler zugeliefert, der ja von sich sagt, wir sind das älteste noch existierende Familienunternehmen in Dresden. Und insofern kleiner Aufruf, kleiner Werbeblock, wenn Sie irgendwelche Erinnerungsstücke mit unserem Haus haben, ich freue mich immer sehr.
Ja, wir laden gerne ein, uns zu schreiben oder sich vielleicht auch an Sie zu wenden.
Gerne.
Dann über die Internetseite. Genau. Sie sind ja sehr leicht auch zu finden. Und das Backbuch, da haben wir schon gehört. Ich durfte schon so ein bisschen blättern, so ganz wenig. Es ist ja wie so ein kleines Märchenbuch. Also erstmal, es ist ein Hardcover, es ist sehr schön eingebunden auch. Und es ist natürlich was Besonderes, wenn sich kleine Geschichten drin befinden und nicht nur leckere Rezepte und tolle Bilder auch von früher, wirklich auch von ganz früher. Also ich glaube auch königliche Schreiben, also aus diesen Zeiten, ja, sind da zu finden. Wir verschicken das auch. Also wer heute unsere Preisfrage löst, der kann dann auch dieses Backbuch bekommen. Wissen Sie, wie viele Beschäftigte die Konditorei hatte, vielleicht auch auf ihrem stärksten Stand, wie viel es mal so zu den absoluten Hochzeiten waren?
Also es müssen auf jeden Fall mehr als 250 gewesen sein. Kreuzkamm hat ja tendenziell immer noch mehr Mitarbeiter in der Weihnachtszeit. Das ist bis heute so. Unser Geschäft konzentriert sich sehr auf die Weihnachtszeit. Ich weiß, dass wir in München nach dem Krieg tatsächlich in den 70er Jahren über 220 Mitarbeiter waren. Und das war in Dresden auch so. Es gibt einen, auch im Buch zu sehen, ein altes Bild. Kann man auch, wenn man bei uns auf die Instagram-Seite geht, da kommen auch immer mal wieder alte Fotos. Da gibt es ein Weihnachtsbild mit der Belegschaft. Und ich würde sagen, also grob geschätzt, da stehen auch sicherlich 80 bis 100 Leute auf dem Weihnachtsfoto.
Ich habe das gesehen bei Ihnen im Internet und das hat mich nämlich, genau dieses Bild hat mich nämlich auch auf die Frage gebracht. Eine große Gemeinschaft, das sind ja wirklich ganz viele Leute und das sieht wirklich aus wie ein großes Familienfoto. Mhm. Also es hat auch jetzt nichts Geschäftliches, sondern irgendwie spürt man, wenn man vielleicht ein bisschen da auch Antennen hat, wirklich diesen Zusammenhalt.
Ja.
Wie viele Menschen zaubern denn heute ihre Kreation?
Also sowohl im Dresdner Backhaus als auch bei Kreuzkamm sind wir um die 80 Mitarbeiter jeweils. Bei Kreuzkamm, und das glaube ich zeichnet uns auch aus in München, haben wir aktuell 9 Meister beschäftigt und sind in der Produktion herstellend ungefähr 20. Das heißt, fast die Hälfte haben eine Meisterausbildung. Und das ist auch der Anspruch, den wir haben, dass wir eben sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter eben auch lehren, was Kreuzkamm heißt und was Kreuzkamm-Produkte bedeuten und wie viel Liebe und wie viel Handarbeit da reingehört. Und wir machen ja bis heute fast alles in reiner Handarbeit. Und dass ich erlebe immer wieder, dass Menschen zu uns in die Produktion kommen und sagen, sie haben immer gedacht, wir sind irgendwie ein industrieller Betrieb. Und wenn man dann sieht, dass eben der Keks mit der Hand in den Fondant getaucht wird oder in die Schokolade oder wie auch immer. Und man das sieht, dann sagt man, das ist ja absoluter Wahnsinn. Und das rechtfertigt vielleicht heute auch die Preise, die wir haben. Nicht nur, dass wir natürlich mit Rohstoffpreisen zu kämpfen haben. Also Schokolade ist mittlerweile ein ganz, ganz teures Gut geworden. Kaffee ja auch bis vor kurzem. Und die Butter schwankt jedes Jahr. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir da einen Mittelweg haben. Aber dieses Jahr ist zum Beispiel das erste Jahr, dass wir einen glasierten Baumkuchen preiswerter verkaufen als einen schokoladenen überzogenen. Weil einfach ein Baumkuchen, den wir mit Schokolade überziehen, ca. 250 Gramm Schokolade, je nach Größe, auch mehr drauf hat. Und da muss man einfach sagen, das ist mittlerweile ein so teures Vergnügen geworden.
Ich glaube, das entdeckt auch jeder, wenn er durch die Regale streift. Mhm. Es fällt sowieso auf, und ich glaube, die Antwort haben Sie gerade schon gegeben, dass wenn ein Kreuzkamm backt, dann ist er schnell in höheren Kreisen. Also Kreuzkamm war königlicher Hofkonditor.
Zuerst Hofkonditor und später Hoflieferant, richtig?
Ja, Kreuzkamm hat gebacken für die Olympischen Sommerspiele in München 72.
Ja.
Und meine Frage war, was denken Sie, was macht das Gebäck so besonders? Also das haben wir jetzt im Grunde genommen schon gehört, dass da wirklich auch von Hand Erlesenes erschaffen wird und eben nicht nur zusammengerührt wird.
Ja, und bei uns wird auch noch jeder Stollen mit der Hand aufgemacht. Und in München haben wir sogar eine Rosinenwaschanlage. Bei uns werden die Rosinen also wirklich nochmal gewaschen und durch eine Trommel gejagt, damit auch alle Stielchen weg sind. Die Rosinen werden in Wannen eingeweicht mit Rum und werden dann immer um ein Viertel gerüttelt, gedreht, wie vielleicht bei der Champagnerherstellung, damit sie auch wirklich durchgezogen sind. Da sind sehr, sehr viele kleine Schritte dabei, die wir aber immer schon so machen und die wir uns auch bewahren und eben sagen, natürlich kann man heute manche Dinge industrialisieren und kann das machen, aber das ist mit uns eigentlich nicht vorstellbar.
Beliefern Sie heute eigentlich auch noch Adelshäuser? Sie müssen ja jetzt nicht sagen, wer.
Ja. Ja. Ja, also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht nur in vielen Familien von Generation zu Generation weitergereicht werden, sondern auch durchaus in Königshäusern.
Jetzt sind Sie nach der Wende wieder nach Dresden gekommen und es gab einen Rückerwerb, so habe ich das gelesen bei Ihnen auf der Seite. War quasi das alte Gebäude, gut, es war zerstört, dennoch gab es da trotzdem einen Anspruch oder musste man dann sagen, hier, ich melde wieder an, wenn was aufgebaut wird, dass ich da wieder reingehe. Wie kann man sich das vorstellen? Was mussten Sie zurückerwerben?
Also zunächst einmal hat mein Vater ist ja 1981 verstorben, meine Mutter hat das Unternehmen dann übernommen und obwohl sie Münchnerin war, hat sie den Bezug zu Dresden in unserer Familie einfach sehr leidenschaftlich weitergepflegt und als die Mauer fiel, ist sie glaube ich eine Woche später schon das erste Mal nach Dresden gefahren und hat sich darum bemüht, dass wir zumindest ein Café eröffnen können und haben dann im Mai 1991 am Altmarkt in der ehemaligen HU-Praline unser Café Kreuzkamm eröffnet. Und unser ehemaliges Haus stand also am Altmarkt neben Kaufhaus Renner. praktisch auf der anderen Seite des Kulturpalasts. Und da ging es dann darum, dass die Stadt ehrlich gesagt ganz fürchterlich lang darüber diskutiert hat, wie man diese Fläche, die zu dem Zeitpunkt Parkplatz war, wieder bebaut. Und ich weiß noch, da wurde über Windrichtungen diskutiert und Windnasen und Blickbeziehungen und was auch immer. Und ja, wir hatten einen Anspruch zur Herausgabe des Grundstücks und das ist uns aber genommen worden im Rang eines Investitionsvorrangs. Was war der Investitionsvorrang? Man hatte, und es ist auch völlig richtig, zu Nachwendezeiten gesagt, wenn man Flächen hat, die man, ich sag mal, konzentriert bebauen möchte, um einer Stadt wie Dresden zum Beispiel jetzt ein neues Quartier zu geben, dann macht es nicht Sinn, dass jeder, der da ein Stückchen hat, das separat irgendwie verkauft, sondern man hat gesagt, Investition geht vor Eigentum. Das heißt, der Eigentümer kriegt den Kaufpreis, der marktgerecht ist, ausgeschüttet. Aber die Investition, da etwas Neues drauf zu bauen, geht vor. Und wir hatten ja ein relativ kleines Grundstück am Altmarkt, sehr schmal, aber dafür sehr tief. Und wir wollten eigentlich das auch bewahren. Und wir hatten dann auch diskutiert und gemacht und getan mit der Stadt, dass wir dort wieder ein Café Kreuzkamm bauen wollen. Und dann hat die Stadt einen Bebauungsplan aufgestellt, der für uns bedeutet hätte, dass die Grundfläche von uns 2/3 Arkaden wären. Also es ist genau die Ecke am Altmarkt, die dann Richtung Dr. Külzring hintergeht. Und wir haben einfach gesagt, die schmale Fläche für ein Kaffeehaus ist wirklich schwierig. Und wenn man als Familie sowas investiert, wir müssen jeden Abend in die Kaffeekasse gucken, ob der Umsatz gereicht hat, um einfach dieses Investitionsvolumen zu stemmen. Da haben dann mein Mann und ich gesagt, das machen wir nicht. Da war dann auch die Abschreibung schon durch, weil es hat ewig gedauert. Das war dann, glaube ich, im Jahr 97, 98. Ich hatte gerade mein erstes Kind bekommen und ich habe einfach gesagt, ich möchte nachts schlafen können und nicht nachrechnen, ob ich jetzt genügend Kaffee verkauft habe, dass sich das rechnet. Und so sind wir in Miete geblieben, bis heute.
Mittlerweile gibt es auch eine Backschule. Sind das Kurse oder gibt es auch wirklich dann langjährige Ausbildung, wo Sie sagen, dann kommt auch ein Meister raus am Ende?
Nein, das obliegt ja der Handwerkskammer bzw. der Akademie und dem normalen Lehrlingsausbildungsgeschichte. Wir haben dann, also ich habe ja gerade gesagt, 1991 das Kreuzkammer eröffnet und unser Zulieferbetrieb war damals das Striesener Backhaus und die sind 92 privatisiert worden. Das lief nicht so richtig gut und dann hatten sie gefragt, ob meine Mutter einsteigen will, die dann zu mir sagte, also wenn wir das machen, muss einer von uns beiden dahin und ich bin es nicht. Und so bin ich dann 1993 für eigentlich nur ein halbes Jahr nach Dresden gekommen. Aus dem sind jetzt 32 Jahre geworden. Und deswegen mache ich heute, also seit 32 Jahren, das Dresdner Backhaus und seit 2019 auch Kreuzkamm in München. Und die Dresdner Backschule war ein Traum, der sich vor allen Dingen meinem Kollegen Herrn Tino Gierig erfüllt hat. Wir haben vor vielen, vielen Jahren in Amerika eine Bäckerei gesehen, die eine Backschule hatte und wir wollten das eigentlich immer selber machen, weil es gibt so viele backbegeisterte Menschen und wir bringen bei, wie wir, also Stollen, Dresdner Backhaus Stollen, wir machen Croissants, wir machen Brot, wir machen Dresdner Eierschecke, wir machen Flechtgebäck, also wir machen mediterranes Grillgebäck und dann haben wir vor einem Jahr, also erst haben wir die Kurse immer bei uns im Café auf der Augsburger Straße gemacht und das war Weihnachten immer ein totales Chaos und wir haben einen Café am St. Josef Stift und das haben wir dann ein bisschen umgebaut und haben jetzt seit einem guten Jahr dort unsere Dresdner Backschule und der Tino Gierig und der Henry Müller, der früher auch lange der Vorsitzende des Schutzverbands Dresdner Stollen war, die geben dort Kurse und sie sind super nachgefragt und ich war gestern Abend gerade bei einem und die Leute haben unglaublichen Spaß und das macht uns Freude, es macht den Menschen Freude.
Von Ihrer Internetseite, da kann man entnehmen, dass jetzt natürlich auch schon die nächsten Generationen im Unternehmen sind, was natürlich ganz toll ist, weil ich auch in der Vergangenheit schon gehört habe, dass viele Unternehmen gesagt haben, meine Kinder wollen nicht. Mit mir endet das hier an dieser Stelle. Und lernen eigentlich alle jungen Leute bei Ihnen wirklich auch das Backen? Oder sagt einer, ich mache die Finanzen, ich mache das? Wie darf man sich das denn vorstellen mit den jungen Wilden?
Also wir haben 4 Kinder. Und ich habe tatsächlich die Kinder aus meinem Beruf weitgehend rausgehalten.
Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte immer, weil ich bin ja groß geworden mit der Frage, du machst das ja sicherlich mal weiter. Und es war manchmal mehr Belastung als Freude. Und deswegen habe ich es eigentlich ganz anders gemacht. Ich habe die Kinder weitgehend aus dem Beruf außen vor gelassen. Die sind natürlich mit dem Backhaus hier in Dresden groß geworden und allem drum und dran. Aber auch aus der Kreuzkamm-Geschichte habe ich sie weitgehend rausgelassen. Sie haben auch alle zunächst mal den Nachnamen meines Mannes Aumüller angenommen. Das ging damals gar nicht anders. Man musste sich für einen Elternnamen entscheiden. Und da haben wir gesagt, also gut, Aumüller. Und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich mit Kreuzkamm einen Markenprozess gestartet. Und habe dem Unternehmensberater, der uns da begleitet hat, gesagt, weißt du was, also das Ziel muss sein, dass ich vorrangig meinen Kindern das Unternehmen schmackhaft mache, also Kreuzkamm schmackhaft mache. Das ist mein wichtigstes Anliegen. Und wenn es nicht ist, dann muss ich irgendwann, wenn sie es nicht machen wollen, schauen, was ich damit mache. Und so haben die vier Kinder unabhängig von mir ein Prozedere durchlaufen, um einfach, was sie mit der Marke Kreuzkamm empfinden und was das für sie ist und wo die Marke hin soll. Und dieses Jahr Weihnachten sprach mich meine Zweite an und sagte, Mami, ich muss mit dir unter vier Augen reden. Und wer so einen Mitzwanziger hat, der hat dann gleich mal so einen Film auf der Stirn. Und sie sagte dann zu mir, du Mami, ich habe mich entschieden, ich komme jetzt zu dir zu Kreuzkamm und steige bei dir ein. Und dann war ich so überfahren in dem Moment, weil ich vorher noch gedacht habe, also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und dann habe ich gesagt, wunderbar. Und seit dem 1.1. ist sie jetzt bei mir im Unternehmen als Vertrieb- und Marketingchefin und macht einen großartigen Job. Und es ist einfach eine ganz, ganz große Freude, dass man nicht als Elternteil das den Kindern ins Nest gelegt hat, sondern wenn die Kinder das für sich selber entscheiden. Und das kann ich allen eigentlich, die sich so mit der Betriebsübergabe beschäftigen, auch nur raten, dass man einfach, die Kinder müssen die Entscheidung selber treffen. Weil sonst wird es nichts. Sonst ist es Ballast. Und für mich war das schon viele Jahre, auch gerade in der Kindheit, war das eben ein Ballast, mehr oder weniger, weil der Name so bekannt war und weil man so Anforderungen an einen gestellt hat. Und wie es der Teufel will, im Mai hat sich das Gesetz geändert und alle vier Kinder haben jetzt mal einen Doppelnamen angenommen und heißen Kreuzkamm Aumüller. Und das ist einfach die schönste Geschichte, dass es jetzt fünf gibt mit dem Namen.
Und schon seit 200 Jahren und wahrscheinlich auch davor. Wir haben ja gehört, er war zwar ein uneheliches Kind, der Heinrich, das heißt, das ist ja dann auch der Muttername gewesen.
Nein, es war tatsächlich der Vatername. Die Mutter muss eine Magd gewesen sein, die also relativ ärmlich dann auch verstorben ist und er scheint beim Vater aufgewachsen zu sein.
Und er hat ihm dann quasi seinen Namen gegeben. Jetzt habe ich auch gesehen, dass Sie Kataloge haben mit Ihren Produkten. Da habe ich drin geblättert auf der Internetseite. Die gehen natürlich saisonal. Wir sind jetzt natürlich wunderbar im Weihnachtsgeschäft ganz schon drin. Und eine besondere Rolle spielt, wir haben es auch schon gehört, der Baumkuchen. Und es gibt sogar den Baumkuchen des Monats. Mal mit Pistazien, mal mit, weiß ich nicht, Orangenüberzug. Ist das jedes Jahr dann was anderes oder ist der März immer der Pistazien oder ändert sich das?
Tatsächlich ist das eine Erfindung meiner Tochter, die sie ganz Anfang des Jahres als eine ihrer ersten Taten gestartet hat und gesagt hat, wir müssen hier aus unserem Hauptprodukt, den Baumkuchen ist zwangsläufig ganzjährig unser Hauptprodukt, müssen wir was fancy machen. Und die macht das sehr selbstständig mit unseren Konditoren und ich kriege dann eigentlich immer so das Endprodukt und das ist für mich ja auch schön, ich kriege auch jeden Monat eine Überraschung und aktuell zu unserem Jubiläumsmonat haben wir also einen Champagner-Baumkuchen.
Und auch der Stollen ist ja ein wichtiges Produkt. Mhm. Haben wir heute schon gehört. Ist der dann wirklich noch ganz so Ur-Dresdner Art, ne?
Oder? Also er ist Ur-Dresdner Art. Er ist kein Dresdner Christstollen, weil Kreuzkamm Christstollen wird ausnahmslos in München gebacken und Dresdner Backhaus Christstollen wird ausnahmslos im Dresdner Backhaus gebacken. Also Kreuzkamm Stollen trägt kein Siegel. Heißt aber schon so seit 1971, also bis 1971 hießen es bei uns in dem Fall Dresdener Christstollen. Es gibt also alte Verpackungen, die sehen wie heute aus, steht bloß nicht Kreuzkamm, sondern Dresdener Christstollen drauf. Als die erste Diskussion kam, darf denn ein Stollen, der nicht hier hergestellt ist, auch Dresdner Christstollen heißen, hat mein Vater gesagt, das ist in unserem Fall völlig egal, weil die Leute kaufen den Kreuzkammstollen, weil sie wissen, es ist ein Dresdner Stollen. Mhm. Ja, und das haben wir beibelassen. Also das ist, wir haben auch nicht gesagt, wir transferieren jetzt Kreuzkamm nach Dresden, nachdem, und ich glaube, es ist, bin fest überzeugt, dass eben der Mauerfall und die Wiedervereinigung ein ganz, ganz besonders großes Geschenk war. Auch wenn man heute viele Dinge vielleicht schon vergessen hat, aber ich glaube, dass wir zusammengehören. Wir haben ja vorher auch zusammengehört, dass das was ganz Besonderes ist und wir fahren damit gut.
Ja, das ist vielleicht etwas, was man sich mal in Erinnerung rufen sollte, dass das, was man erlebt hat, diese Teilung, dass das der unnormale Part war und nicht, dass plötzlich, da kommt irgendjemand neu zu uns, egal ob von der Seite oder von der Seite, da wird hier was angegliedert, sondern das war eigentlich etwas, was nie hätte getrennt sein sollen, weil es ja nun mal ein Land war.
Das habe ich auch persönlich am Anfang in den ersten Jahren und manchmal vielleicht bis heute auch hier zu spüren bekommen, dass man mir halt den Wessi und so weiter unterschiebt. Na klar, ich bin in München geboren und ich bin Münchnerin und das wird man aus mir auch nicht rausbringen. Aber der Fakt ist ja, wir haben eine längere Geschichte hier in der Stadt als alle Kollegen. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, als man mir Anfang der 90er, ich bin relativ bald auch im Schutzverband aktiv geworden, Schutzverband Dresdner Stollen, als man mir erzählt hat, wie man Stollen bäckt. Und dann habe ich gesagt, komisch, meine Rezeptbücher und meine Unterlagen und so weiter sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit wann seid ihr denn so am Start? Und ja, das war für alle, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Prozess, sich auch anzunähern. Und ich passte ja auch nicht ins Bild. Also man muss sich vorstellen, ich war 26, als ich nach Dresden kam und ich bin im Zweifel schon sehr ungewöhnlich groß, / lang. Ich bin nämlich 1,87 und ich hatte in den Monaten, bevor ich nach Dresden ging, in New York gelebt. Also für mich war der Umstieg mit Anfang der 90er in den USA zu den Anfang der 90er in Dresden schon relativ krass. Und ich bin auch jemand, der, glaube ich, schon eine gewisse Präsenz hat und auch so redet, wie es mir der Mund gerade gewachsen ist. Und also wir hatten schon Anfangsschwierigkeiten. Man hat mir auch damals gesagt, relativ bald, der ehemalige Wirtschaftsbürgermeister mit schönen Grüßen aus der Erinnerung, man hätte nicht auf mich gewartet und man hätte eigentlich auch kein Problem, wenn ich wieder gehe. Und dann habe ich gesagt, ja, da haben wir jetzt nur zwei Möglichkeiten. Ich hatte dann die Herren zu mir gebeten und habe einfach gesagt, also entweder miteinander oder gegeneinander, aber ich gehe ganz bestimmt nicht nur, weil ihr das nicht gerne habt, weil ich habe ja hier die Geschichte. Also das muss man ja ganz klar sagen und der Name Kreuzkamm hat ja auch die DDR-Zeit überlebt. Also ganz viele Menschen konnten sich ja an Kreuzkamm erinnern oder haben von den Großeltern erzählt bekommen, wie das war, wenn man zu Kreuzkamm ging und bedient wurde mit weißen Handschuhen und da eben am Altmarkt saß und wenn man zu Kreuzkamm ging vor 45, das war was ganz, ganz Besonderes. Und der König ging jeden Tag bis eben zur Abdankung morgens mit seinem Hund über den Altmarkt und trank eine Tasse Kaffee. Und ja, und wenn man guckt, auch Erich Kästner hat im Fliegenden Klassenzimmer, gibt es ja auch einen Protagonisten, Kreuzkamm, das war der Junge, der im Papierkorb saß und dann entführt wurde. Liegt daran, dass Erich Kästner und mein Vater in die gleiche Schule gingen und der war auch nach dem Krieg sehr, sehr oft bei uns und häufig zu Gast für seine Eierschecke. Ja, und insofern für mich ist jetzt Dresden einfach eine Fortsetzung unserer Familiengeschichte und das habe ich auch immer gesagt, wir haben ja eine in Anführungszeichen Daseinsberechtigung, weil wir einfach so fest mit dieser Stadt verwurzelt sind.
Ich liebe so eine alten Geschichten. Das muss ich jetzt mal sagen. Also mir geht gerade das Herz auf.
Ich kann Ihnen auch noch ein bisschen was. Ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, dass wir in der Semperoper gecatert haben. Wir haben also bei den Semperopern Bällen mit gecatert, aber wir haben auch die Opernpremieren, wie zum Beispiel beim Freischütz. Da gibt es in dem Ursprungsformular, gibt es eben, dass es da Kreuzkamm gecatert hat. Und Kreuzkamm war einfach auch in der Stadtgeschichte eine ganz wichtige Institution. Und der Heinrich Jeremias, der ja angefangen hatte hier, das war am Anfang noch nicht ganz so glücklich, der hat am Leipziger Bahnhof die erste Bahnhofsrestauration dann übernommen. Man muss sich also vorstellen, die erste Bahnhofskneipe war eine Kreuzkammkneipe. Ja. Und wir haben auch die ersten Stollen um 1900 in die Welt verschickt. Ich sage immer, wir waren wahrscheinlich das Amazon des 19. Jahrhunderts. Und mein Vater schreibt in seinen Aufzeichnungen, dass sie als Kinder immer begeistert kamen, abends der Klempner und lötete die Stollen in Blechkisten ein. Und sie haben sich dann auf dem Atlas angeschaut, wo dieser Stollen hingeht und haben sich vorgestellt, dass der jetzt mit Kamelen durch die Wüste geht.
Und solche Geschichten finden sich auch im Backbuch?
Teilweise, ja.
Teilweise, ja.
Also es ist schon eine ganze Menge von Familiengeschichten aus den 200 Jahren. Es ist kein Geschichtsbuch. Wir haben also gesagt, wir ein Teil, ein Drittel vielleicht. Ist unsere Geschichte. Und der Rest sind tatsächlich alles Kreuzkamm-Rezepturen, die wir auf Haushaltsniveau versucht haben, runterzurechnen.
weil man muss davon ausgehen, wir machen natürlich andere Mengen als ein Käsekuchen oder einen Stollen. Und wir haben das also alles runtergerechnet und ausprobiert. Und lustig ist ja, ich sage ja immer selber, ich kann gar nicht gut backen, ich lasse backen. Wenn man, Sie haben auch vorhin nach der Ausbildung der Kinder gefragt, also wir sind natürlich tatsächlich so aufgewachsen, dass sowohl ich als auch meine Kinder, da kam die Mami nicht abends um 8:30, 9 aus dem Geschäft und hat dann noch angefangen, Kuchen zu backen. Und das habe ich auch nie gemacht. Also von daher, ich bin als Kind in der Backstube groß geworden in München. Wir haben früher oben drüber gewohnt und später habe ich dort immer gearbeitet. Ich weiß noch, wie ich mit 14 Franz Josef Strauß bedient habe. Das ist so irgendwie sehr eingebrannt in meinem Gedächtnis. Mhm. Und insofern sind wir natürlich mit unseren Produkten und unserer Geschichte und unseren Rezepturen groß geworden, aber wir backen jetzt nicht zu Hause.
Jetzt haben wir gesagt, wir können ja mal blättern. Ich versuche mal hier so ein bisschen rüber zu kommen, dass wir zumindest noch mal einen Blick reinwerfen. Das ist aus München.
Genau, das ist das Café Monopteros. Also mein Vater hat da 1950 seine erste Konditorei übernommen von dem Kollegen. 1949 hat er die ersten Stollen gebacken, 1950 dann richtig angefangen. Also die ersten Jahre waren auch nicht ganz so einfach. Er hatte sein erstes Café dann hinter dem heutigen Haus Dallmayr, zwischen Dallmayr und Hofbräuhaus. Und die ersten Jahre haben wir also Käsestangen, die wir übrigens bis heute noch mit der Hand drehen, fürs Hofbräuhaus und dann später fürs Oktoberfest gemacht. Und das war das, was uns dann auch wieder ein Stückchen auf die Füße geholfen hat. Und das Café Monopteros war eine Institution am Englischen Garten im Univiertel. Und wer die Memoiren zum Beispiel von Roman Herzog liest, sagt, dort hat er lieber Kaffee getrunken als studiert. Und ja, ich kenne das noch als Kind. Wir Kinder sind immer mit dem Vater mit und saßen dann da einen Kaffee trinken, mussten immer furchtbar warten, bis er fertig war. Das sind immer so die Geschichten, die man natürlich als Kind dann sich erinnert. Meine Mutter, die zu mir gesagt hat, du darfst nicht in Jeans durchs Café gehen, das macht eine Kreuzkamm nicht. Und ich trage bis heute am liebsten Jeans und das durfte ich nie. Und ich musste immer dann hinten in der Küche rein und durch den Keller durch und durfte maximal aus einem Fenster rausschauen und ihrem zuwinken, dass ich jetzt da bin. Aber in der Jeans durfte ich nicht durchs Café.
Jetzt haben wir hier Gewürze, Aromen. Also Sie erzählen auch über den Zimt, über Nelken, über Kardamom. Also man lernt auch die Zutaten kennen, die man zu sich nimmt. Also vielleicht auch Sachen, die man gar nicht kennt. Also gut, ich kenne jetzt zum Beispiel Tonkabohnen. Allerdings nicht jeder kennt es wahrscheinlich.
Ja. Ja, man isst, was man isst, sage ich ganz häufig. Und gerade so die Zutaten. Man kriegt nur was, ein gutes Produkt raus, wenn man auch was Gutes reintut. Das sage ich immer. Wer nichts Gescheites reinmacht, kriegt hinten nichts Gescheites raus. Und da fängt es eben an und da fängt es auch bei jedem Hobbybäcker an. Und ich plädiere immer, wenn man, also jetzt auch Stollen bäckt zum Beispiel zu Hause, um Himmels Willen, gehen Sie bitte nicht in den Supermarkt und kaufen Sie Rosinen, die da schon vielleicht ein Jahr alt rumliegen. Oder wenn Sie Zimtschnecken backen, machen Sie nicht Ihre Küchenschublade auf und nehmen den Zimt, der da schon seit 3 Jahren drin ist und eigentlich abgelaufen ist, weil Sie ihn noch nicht aufgebraucht haben. Dieser Zimt wird nie mehr den Geschmack rausholen. Also es fängt wirklich bei jedem Produkt mit dem Einkauf an. Und gerade im Bereich Gewürzen und gerade im Bereich Zutaten muss man große Sorgfalt verwenden und wirklich gucken, dass man frische Sachen kriegt. Und dann empfehle ich, wenn Sie Schwierigkeiten haben, fragen Sie doch bei Ihrem Handwerksbäcker, ob er Ihnen Rosinen, Zitronat, Orangeat oder eben Sauerteig oder Hefe oder was auch immer verkauft. Denn auch eine Supermarkthefe ist was anderes, als wenn Sie beim Bäcker ein Stück Hefe bekommen.
Also Bärentatzen sehe ich hier, jetzt sind wir bei den Rezepten angekommen. Nougathörnchen, Zitronenstäbchen, Rosinenfladen, also all das kann man finden. Es sind auch leckere Bilder drin. Die sind von Ihnen dann quasi auch, ja?
Ja.
Das ist Meißen?
Ja, Meißen hat uns unterstützt und hat uns Porzellan für die Fotografien zur Verfügung gestellt.
Ja, also Sie bleiben wirklich dann auch zu Hause, ne, mit all Ihren Verbindungen, also zu Hause im Sinne von im Herzen von Sachsen.
Ja, tatsächlich haben wir jetzt zu unserem 200-jährigen Jubiläum eine Auflage machen dürfen mit Wendt und Kühn und haben also einen Kreuzkamm 11-Punkte-Engel mit einem Baumkuchen aufgelegt. Da sind wir jetzt Anfang Oktober in den Verkauf gegangen, 2025 Stück und die sind fast alle weg. Aber das ist eben auch, wir versuchen unserer Heimat und unseren Wurzeln auch treu zu bleiben und Verbindungen zu schaffen, die vielleicht schon die Großeltern hatten.
Trüffeltorte. Mhm.
Ja, da drin ist auch, sind zwei ganz spannende Torten. Die eine Torte ist die Kreuzkamm-Spezialtorte, die wir tatsächlich schon gefühlt immer haben, die wir definitiv schon im 19. Jahrhundert hatten. Ich habe ein Prospekt aus dem Jahr 1938. Da sieht sie fast unverändert aus zu dem, was wir heute machen. Und die Royaltorte, also Kreuzkamm-Benzdorp-Royaltorte, da hat mein Vater Anfang der 60er einen Wettbewerb gewonnen. Und zwar gibt es eine Firma namens Benzdorp Kakao. Die kennt man vielleicht noch aus dem Handel. Das ist so eine blaue Packung gewesen mit einem roten Moor. Und die hatten gedacht, sie müssen jetzt was Ähnliches machen wie die Sachertorte, aber eben mit ihrem Kakao. Und damals hatten sich, ich glaube, über 200 Konditoren aus allen möglichen Ländern beteiligt an dem Wettbewerb und er hat gewonnen.
Und das kann man schmecken, dass er gewonnen hat.
Bei uns gibt es nichts zum Abnehmen außer Wasser, aber ganz viel zum Glücklichsein. Das Ernährungsverhalten hat sich halt heute auch verändert, weil man sich auch viel weniger bewegt, wenn man mal überlegt, wie viel wir ins Auto steigen, um von A nach B zu kommen. Und meine Mutter, die mir noch erzählt, als wir dann die Firma gebaut haben, Anfang der 60er Jahre in München, die Produktion, die wir heute noch haben, da waren wir das erste Haus in diesem Gewerbegebiet und sie musste immer 3 Kilometer zum Supermarkt hin und 3 Kilometer auch wieder zurück, weil es gab nur ein Auto und mit dem war der Vater unterwegs. Und da hat man sich natürlich anders bewegt. Schokolade und Kalorien spielten überhaupt keine Rolle. Heute ist man ja etwas träger geworden und die Produkte haben sich nicht verändert. Das hat sich letztendlich unser Verhalten verändert.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört von zu Hause, von Dresden. Ihre Wurzeln, die sind ja hier, die gehen tief. Sie haben diese wirklich 200 Jahre Geschichte hier in Dresden, so kann man das ja sagen, im Osten. Viele Jahrzehnte dann zwar auch in Bayern und dennoch ist ja hier Heimat. Bleibt Dresden also das Zuhause dann letztendlich doch auch für die künftigen Generationen? Das ist nicht wegzuwischen, ne?
Also die Kinder sind alle Dresdner, alle 4 sind hier geboren und ich sage immer, ich bin in Dresden zu Hause, aber daheim in München. Ich glaube, dass Heimat schon etwas anderes ist oder ich empfinde Heimat an Dinge, die ich erlebt habe in den Kindheitsjahren und in den Jugend, in den sehr prägenden Jahren. Und ich bin in Dresden zu Hause, ich lebe gerne in Dresden, aber ich bin auch gerne wieder zurück in München, das muss ich wirklich sagen. Und unsere Kinder sind hier aufgewachsen, sind hier zumindest 2, haben hier auch Abitur gemacht, 2 andere waren im Internat. Und unsere Kinder haben ihre Freunde noch aus der Kinderzeit und momentan ist nur unser Ältester in Dresden, der ist beim Vater eingestiegen.
Gibt es noch irgendwas, was wir ganz dringend sagen wollen, sollen, was noch ganz, ganz wichtig ist, wo ich gerade nicht hingedacht habe?
Ich würde gerne einfach einen Aufruf starten und sagen, gehen Sie zu Ihrem Handwerksbäcker, gehen Sie zu Ihrem Handwerkskonditor. Denn Fakt ist, viele unserer Sachen können industriell hergestellt werden, wenn auch sicherlich anders. Heute gibt es viele Schokoladen von, ich will gar keine Namen nennen, aber Sie wissen, wenn Sie in den Supermarkt gehen, es ist Hülle und Fülle, alles da. Aber freuen Sie sich, wenn Sie einen Kollegen haben in der Nachbarschaft, der sowas noch macht und greifen Sie vielleicht nicht unbedingt die Semmel vom Discounter, sondern auch wenn sie teurer ist, gehen Sie zum Handwerkskollegen, denn sonst gibt es ihn irgendwann nicht mehr. Ja. Unsere Produkte können leider auch industriell hergestellt werden. Vielleicht nicht in der Qualität und nicht in der Güte, aber wenn der Bäcker geht, wenn der Konditor geht, dann hat man ein Stück Identität verloren.
Frau Kreuzkamm-Aumüller, dann danke ich Ihnen für so eine schöne Reise durch die Jahrhunderte, durch Dresden, durch eine Familie ja auch, das muss man so sagen. Vielen Dank für so viel Liebe zum Genuss und auch für so ein Familienherz. Vielen, vielen Dank.
Ich danke sehr und ich freue mich sehr, dass Sie vielleicht ja hoffentlich bis zum Schluss dabei waren.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Kreuzkamm. 200 Jahre Konditorentradition aus Dresden. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Sonntagsbrunch, einen Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.